Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Willkommen zu Wissen Handeln, dem Podcast zur engagierten Wissenschaft der Jungen Akademie. Wie können ForscherInnen am besten mit der Gesellschaft in Kontakt treten und politische Entscheidungen beeinflussen? Und sollen sie überhaupt jenseits des akademischen Diskurses aktiv werden? Und was sind die Gefahren und Probleme einer solchen Interessensvertretung? Diesen Fragen zum Verhältnis von Wissenschaft und Aktivismus gehen wir in unserem Podcast der Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft der Jungen Akademie nach. Mein Name ist Doris Segertz und ich leite den Lehrstuhl Particle Science and Technology an der Universität Duisburg-Essen.
Und ich bin Simon Wolfgang Fuchs, Islamwissenschaftler an der Uni Freiburg.
Ja, und unser heutiger Gast ist die Physikerin Viola Priesemann. Viola leitet die Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, lehrt an der Universität Göttingen und ist, genauso wie Simon und ich, ein Mitglied der Jungen Akademie. Liebe Viola, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Viola, durch dein wissenschaftliches Engagement im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurdest du quasi in die Öffentlichkeit gespült. Du hast Modelle über die Verbreitung des Virus und daraus Eindämmungsstrategien entwickelt und diese zum Beispiel in Talkshows der Öffentlichkeit erklärt. Für deine Arbeit wurdest du auch vielfach ausgezeichnet und bist Mitglied im Expertinnenrat der Bundesregierung zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie geworden. Was interessant ist, dass du in der Öffentlichkeit meistens als Modelliererin vorgestellt wirst. Und wir wollten dich fragen, trifft es das eigentlich, was du machst und wofür du wirklich brennst?
Schöne Frage. Ich sehe mich persönlich als Theoretikerin. Und das Modellieren ist eins der Handwerkszeuge, die wir nutzen. ModelliererIn, das ist in der Öffentlichkeit ein Begriff, der manchmal sehr negativ verwendet wird. Einer der Titelzeilen, die man manchmal sieht, ist: schon wieder lagen die Modelle oder die Modelliererin komplett falsch oder komplett daneben. Es ist also etwas, was eine relativ negative Konnotation an manchen Ecken bekommt, und das ist sehr schade. Was sind Modelle? Es gibt diesen sehr weisen Spruch, der sagt, auf Englisch: all models are wrong, but some are useful. Also alle Modelle sind falsch, aber manche sind nützlich. Was will das sagen? Wir haben diese wahnsinnig komplexe Welt, und die Komplexität müssen wir runterbrechen. Das heißt, klar, das beste Modell der Welt ist eine Kopie der Welt, aber damit haben wir nichts gelernt. Die Kunst, die wir also machen, und da sehe ich wirklich meinen größten Beitrag, ist, die Frage zu formulieren, die wichtig ist. Und für die entsprechende Frage das Modell zu machen, das so einfach wie möglich ist, aber so komplex wie nötig, sodass wir die Kernmechanismen herausarbeiten können. Und das hat ganz viel mit Denken zu tun, das hat ganz viel mit Wissen über das System zu tun, und das Modellieren selber, das ist dann das Handwerkszeug, was uns zwingt, wirklich die Zahlen reinzutun, ganz quantitativ wie eine Gleichung, als eine Gleichung. Und es zwingt uns, auch die Interaktion, die wir dort annehmen, ganz präzise zu formulieren. Und es gibt uns sogar die Möglichkeit, nicht nur die Zahlen reinzugeben, sondern auch Unsicherheiten über die Zahlen. Manche Parameter kennen wir sehr genau, andere kennen wir weniger genau. Wenn man dann ein solches Modell laufen lässt, hat man sozusagen sein Denken wirklich sehr gut strukturiert. Und das Ergebnis, was man dann hat, ist etwas Quantitatives. Dann kann man eine mehr oder weniger genaue Aussage darüber machen, wie zum Beispiel sich die Fallzahlen entwickeln könnten.
Wenn ich da noch mal ganz kurz nachhaken darf, weil du angefangen hast zu sagen, Modellieren ist so negativ konnotiert, würdest du sagen, das ist generell schon immer so gewesen, oder ist das jetzt eher was über die Covid-Pandemie so einen Drive gekriegt hat? Also gilt das allgemein, oder?
Das kann ich schwer einschätzen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob diese negative Konnotation wirklich weit verbreitet ist. Ich weiß, dass sie genutzt wird. Ich weiß aber auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die das schätzen. Und zwar beides. Wir haben auf der einen Seite Modelle, statistische, aber eben auch dynamische Modelle für die, sag ich mal, Fallzahl oder Bettenvorhersage. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Modelle, die in der Covid-Pandemie, aber generell in der Physik, ich meine Modellbildung, das ist ja der Kern der Wissenschaft eigentlich, mehr oder weniger formal, die uns da wahnsinnig gut weiterhelfen. Ich denke, das Bewusstsein dafür, dass es so etwas wie Modelle, numerische Modelle, aber eben auch formale Modelle gibt, das ist mehr in die Öffentlichkeit gerückt seit der Pandemie.
Wenn du über Unsicherheiten sprichst, gerade bei einem neuen Virus ist ja wirklich alles sehr, sehr unsicher. Wie gut sind wir vielleicht auch über die Schule, über die Gesellschaft auf Unsicherheiten vorbereitet und kommen damit zurecht, dass Dinge nicht schwarz-weiß, sondern vielleicht in Graustufen behaftet sind und niemand die Glaskugel hat, ist das vielleicht auch ein großes Missverständnis zwischen dem, was eine Modelliererin tut und was das Gegenüber, die Gesellschaft, die Politik vielleicht auch von der Modelliererin dann tatsächlich erwarten?
Ja, natürlich. Jeder wünscht sich die größtmögliche Klarheit. Und Vorhersagen und Entscheidungen, gerade wenn sie die Zukunft betreffen, sind natürlich schwierig, wie es so schön heißt. Ja, ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, den du da ansprichst, und zwar die Problematik, dass sich auch in der öffentlichen Diskussion oft so eine Polarisierung rausbildet. Und die kommt ganz häufig daher, dass nicht die Unsicherheit oder überhaupt schon ein quantitativer Wert genannt wird. Es geht ja gar nicht mal um die Unsicherheit, sondern dass polarisiert wird. Ich nehme da sehr gerne das klassische Beispiel von der Impfung, die ja sehr gut gegen Übertragung schützt. Als gerade, sag ich mal, im Frühjahr 2021 relativ viele Menschen schon geimpft waren, kam die Diskussion auf, können wir jetzt die Einschränkung für die Geimpften aufheben oder nicht? Erstens ist die Frage schon aufheben oder nicht und nicht zu welchem Grade aufheben. Und der zweite Teil, da fing die Argumentation typischerweise an, dass eine Gruppe gesagt hat, klar, die Impfung schützt gegen Übertragung und deswegen gibt es keinen Grund mehr, Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Die andere Gruppe hat gesagt, natürlich schützt die Impfung nicht perfekt und wir sollten weiterhin vorsichtig sein. Fast niemand hat sich die Mühe gemacht zu fragen, wie gut hilft die Impfung gegen Übertragung, bei welcher Virusvariante, bei welchem Immunschutz, wie lange nach der Impfung etc. Das ist eine komplexere Frage. Also die Unsicherheit ist ja dann der nächste Schritt darauf. Aber der erste Schritt ist erstmal nach dem wie viel zu fragen, statt nach dem Ja oder Nein. Und das ist etwas, was ich immer wieder gesehen habe, wenn man auch in den Diskussionen, die wir bei den interdisziplinären Stellungnahmen hatten, die ich organisiert habe, wenn es dort Widersprüche gab, dann die Person wirklich nach dem wie viel zu fragen und nicht nach dem ja, nein. Also testen hilft nicht, Schulschließung hilft nicht. Zu fragen, wie viel hilft es denn? Dann ist meistens eine ganz gute Einigung erzielt worden. Und mit dem es hilft oder hilft nicht, meinten die meistens nur sowas in der Richtung von wegen nicht genug, um den Aufwand zu oder die Kosten, die ja auch da sind, zu gerechtfertigen. Der erste Punkt ist immer da, nach dem wie viel zu fragen. Und klar, der zweite Schritt ist dann schon fast erst nach der Unsicherheit zu fragen. Ich würde mich freuen, wenn der erste Schritt schon mehr beachtet wird, nach dem wie viel fragen.
Ja, du hast jetzt schon recht eindrucksvoll ausgeführt, wie schwierig es auch oft ist, bestimmte Erkenntnisse in die Öffentlichkeit hineinzugeben oder die auch so zu formulieren, dass sie vielleicht ankommen und aufgegriffen werden. Und das hängt ja auch sehr viel zusammen mit deiner Rolle und deinem Wirken in der Öffentlichkeit. Und wir wollten dich fragen, wie würdest du denn das beschreiben? Welchen Stellenwert hatte diese Art von Engagement für dich vor Corona? Hat dich das Thema auch beschäftigt, tatsächlich so eine öffentliche Figur auch zu werden, diese Art von deine Erkenntnisse in einem breiten Publikum zu vermitteln? Oder gab es in deiner Biografie vielleicht schon andere Themen, die sich angeboten haben vor Corona, wo das für dich eben auch schon ein großes Thema gewesen ist?
Ich habe mich auch vor Corona schon sehr für den gesellschaftlichen Diskurs interessiert. Ich war damals während meiner Doktorarbeit auch immer wieder bei den Occupy- und Blockupy-Diskussionen beschäftigt, die ja im Rahmen der Finanzkrise damals ganz groß geworden sind. Ich habe damals aber nicht viel Kontakt mit der Öffentlichkeit gehabt, nicht aktiv, weil das überhaupt nicht mein Forschungsthema war. Mein Forschungsthema war damals neuronale Netze. Wir können auch noch fragen, wie kommt man von neuronalen Netzen zu Covid? Das heißt, mein Forschungsthema selbst war relativ weit weg. Neuronale Netze selber ist natürlich auch nochmal sehr populär geworden in Richtung AI, künstliche Intelligenz, wo viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Aber das Thema, was ich hatte, war immer sehr theoretisch und ich hatte nicht den Eindruck, dass das Interesse da extrem groß ist, beziehungsweise ist auch sehr, sehr schwer zu erklären, was wir da an Grundlagenforschung machen. Insofern, ich hätte das sicherlich gemacht, aber es hat sich einfach auch keine Gelegenheit geboten.
Ja, das ist natürlich sehr verständlich. Wann will man sich auch aus dem Fenster lehnen und denkt, man hat jetzt auch das nötige Handwerkszeug und die Kompetenz, um diesen Sprung ins kalte Wasser zu machen. Und trotzdem finde ich es sehr interessant, dass es schon ein Gedanke war, der da war, der gereift ist, aber der noch nicht so das nötige Ventil vielleicht gefunden hat. Und in dieser Hinsicht war die Pandemie für dich ja genau vielleicht dieses ausschlaggebende Moment. Und weißt du noch, ob es da einen bestimmten zündenden Moment gegeben hat, der dich mehr oder weniger zu einer Aktivistin, wenn man das so formulieren darf, gemacht hat? Oder wo du dann diese vorherige und gerade formulierte Sorge, dass du, dass das jetzt nicht Themen sind, zu denen du viel beitragen kannst, dass die überwunden war und du gedacht hast, jetzt muss ich meine Stimme erheben?
Ich bin ein bisschen überrascht, als Aktivistin hier bezeichnet zu werden. Ich sehe mich absolut nicht als Aktivistin und habe das immer sehr versucht zu vermeiden. Was sehe ich als Unterschied dort? Das eine ist für mich diese ganz klare Trennung zwischen Wissenschaft und Wissenschaftsberatung für die Politik, und das andere ist ja fast Lobbyismus, einstehen für ein bestimmtes Ziel, für das man dann spezifisch aktiv wird. Und das sehe ich nicht, und zwar aus folgendem Grund. Die Trennung ist ja relativ klar. Wir als Wissenschaftlerin versuchen in der Regel herauszufinden, Wenn-Dann-Szenarien zu formulieren. Was passiert, wenn wir die eine Sorte Mechanismen oder Maßnahmen haben? Was passiert unter anderen Umständen? Das heißt, wir legen verschiedene Szenarien dar. Wir geben sozusagen die Faktengrundlage, auf der dann die Politik und die Gesellschaft ihre Güterabwägung und ihre Entscheidung macht. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Grenze zu ziehen. Es ist auch wahnsinnig schwierig, in Artikeln, wenn man, sag ich mal, mit Journalistinnen oder Journalisten spricht, dort immer wieder drauf zurückzugehen. Und natürlich, ich bin häufig gefragt worden, wenn man Argumente gebraucht hat für eine Niedriginzidenzstrategie, dann hat man besonders gern mich gefragt. Das stimmt. Warum? Warum sehe ich mich trotzdem nicht als Aktivistin? Wir haben wirklich, ja, diese europäischen Statements gemacht, die man fast in der Richtung sehen könnte vielleicht. Aber selbst dort habe ich erstens die ganzen Mitglieder, die wir dort eingeladen haben, haben wir versucht, aus allen europäischen Ländern zu rekrutieren, basierend auf ihrer wissenschaftlichen Publikationsqualität und nicht inhaltlich, was die gemacht haben. Wir haben die zusammengebracht, wir haben aus all den verschiedenen Perspektiven, Wirtschaft, Psychologie, Kinder, Jugendliche, Soziologie, bis hin natürlich auch zur Modellierung und Virologie, Epidemiologie, haben wir uns die Problematik des Winters 2020 damals angeschaut. Und wir sind alle dann zu verschiedenen Szenarien gekommen. Wir haben verschiedene Szenarien aufgeschrieben und es war einfach derart eklatanter Unterschied, dass da eigentlich auf der Hand lag, was die besten Handlungsoptionen war. Also es ist was, was wir zwar differenziert aufgeschrieben haben aus unserer Sicht, aber wo wirklich aus allen Disziplinen, ohne dass ich diese Menschen vorausgewählt hätte, diese eine Richtung rausgekommen ist. Und entsprechend groß war ja dann die Resonanz innerhalb von wenigen Tagen, ganz ohne, dass wir da viel gemacht haben, haben das ja auch wirklich tausend Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschrieben. Das heißt, das war damals ein großer Konsens. Die Situation hat sich dann irgendwann verändert, als jede Person ein Impfangebot hatte. Da muss man auch ganz klar sagen, die Pandemie hat da zwei Phasen. Das eine ist vor dem Impfangebot und das andere ist nach dem Impfangebot. Und auch das ist manchmal gar nicht so einfach zu kommunizieren, wenn es da eine Art Änderung der Situation, eine Änderung der Ausgangslage gibt.
Ich finde, du hast sehr überzeugend dargelegt, warum der Begriff Aktivistin oder Aktivismus in der Hinsicht problematisch ist und du dir diesen auch nicht zu eigen machen möchtest. Du bist allerdings jetzt nicht so ganz eingegangen noch auf die Frage nach dem zündenden Moment. Und da wollte ich vielleicht nochmal nachgehen für dich. Also du hast jetzt dieses Papier angesprochen, dieser interessante Konsens, der sich da so schnell herausgestellt hat. Aber da gab es ja einen Vorlauf. Kannst du dich daran noch erinnern oder gibt es da überhaupt so diesen Moment, der dir noch besonders vor Augen steht, wo du gewusst hast, jetzt geht es irgendwie sehr hinaus aus so einem rein universitären Setting in was ganz anderes hinein?
Und vielleicht auch, wenn ich da ergänzen darf, gar nicht nur wann in die Öffentlichkeit, sondern warum eigentlich sich mit Corona dann befassen, also auch wissenschaftlich, inhaltlich. Wo kam der Sprung von, ich nehme jetzt meine neuronalen Netzwerke, hättest du ja auch einfach weitermachen können, und jetzt befasse ich mich mit dieser Pandemie und dem Virus.
Ja, da sind, glaube ich, drei Punkte, die ich machen möchte. Das erste ist, ich bin am Max-Planck-Institut Forscherin. Wir haben eine sehr gute Grundfinanzierung. Ich konnte von einem Tag auf den anderen mein Forschungsthema anpassen auf die neue Krise, auf die neue Situation. Das ist eine Freiheit, die wir mit einer Grundlagenfinanzierung haben, die wirklich einmalig ist. Und das hat, glaube ich, in Deutschland und auch in der ganzen Welt sehr viel dazu beigetragen, dass so viele Menschen und so viele Forscherinnen und Forscher ihre Energie dort reinsetzen konnten. Wir haben uns die Ausbreitung von Covid in China schon angeschaut damals, aus dem Grund, dass wir eigentlich mathematisch spezialisiert sind auf Ausbreitungsprozesse. Wir haben uns angeschaut und erforscht, wie Ausbreitung von neuronaler Aktivität im neuronalen Netzwerk passiert und vor allen Dingen, wie wir das schätzen können. Im Gehirn, im menschlichen Gehirn haben wir 80 Milliarden Neuronen. Wenn wir Glück haben, kann man im Menschen da vielleicht ein paar hundert von messen. Und trotzdem wollen wir wissen, was sozusagen der R-Wert, also die Reproduktionszahl, was der im Gehirn ist. Und wir haben eine riesige Dunkelziffer. Wir haben also sogenannte Bayesche Schätzverfahren entwickelt. Und diese Schätzverfahren haben sich ideal geeignet, um dann die Ausbreitung der Pandemie zu quantifizieren. Das heißt, wir hatten die ganzen Werkzeuge da. Wir mussten sie in Anführungsstrichen nur noch von Ausbreitung neuronaler Aktivität auf Ausbreitung eines Virus in der Gesellschaft anpassen. Wir haben das sehr früh gemacht und spätestens in dem Moment, als wir die ersten Übertragungen in Italien gesehen haben, war klar, dass das ein Problem für Europa und die Welt werden wird. Das heißt, damals haben wir dann wirklich angefangen, mit aller Kraft diese Modelle weiterzuentwickeln. In Sachen Öffentlichkeitsarbeit kam eigentlich die Anfrage über unsere Pressestelle. Die hatten Anfragen von den Medien. Und ich erinnere mich schon noch sehr gut an mein erstes Fernsehinterview. Das war ja so eine Frage, mache ich Fernsehen oder mache ich es nicht? Das war von RTL und die wollten einfach wissen, was ist exponentielles Wachstum? Ich habe also mein erstes Interview war, einfach zu erklären, was exponentielles Wachstum ist. Ich war irgendwie total begeistert, dass ich da die Chance habe, aber auch natürlich ein bisschen nervös, klar. Und weiß noch, wie dann die Pressesprecherin danach sagte, du, super erklärt, total klar, aber ein bisschen weniger Begeisterung bitte. Das geht ja auch um Todeswelle. Hat sie natürlich total recht, aber die Mathematik ist natürlich erstmal eine schöne Mathematik und das hat mich so ein bisschen vielleicht davongetragen. Also da sieht man auch, wie sehr Öffentlichkeitsarbeit nicht nur der Inhalt ist, sondern ein Stück weit auch das Wie. Und infolgedessen habe ich dann ein bisschen mehr auch gemacht, Stück für Stück, aber irgendwann ist es mir völlig über den Kopf gewachsen. Also so im Mai, Juni 2020 ist es mir derart über den Kopf gewachsen, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, mir ist das alles zu viel. Und habe mich dann sehr deutlich zurückgezogen. Das war nicht ganz einfache Situation, weil es dann wirklich auch Druck gab aus den Medien von wegen, warum gibt es jetzt keine Stellungnahme mehr? Und ich habe ganz klar gesagt, wir haben nichts Neues mehr. Wir haben das, was wir wissen, gesagt. Wir müssen jetzt erstmal wieder Forschung machen. Ich brauche auch irgendwie eine Erholungszeit, um es mal jetzt subjektiv zu sagen. Wir wollen erst jetzt wieder neue Forschung machen, wenn wir was Neues haben. Dann sprechen wir auch wieder darüber. Und das haben wir dann im Herbst 2020 auch gemacht.
Vielleicht nochmal ein wenig auf den Aktivismus zurück. Also ich kann verstehen, Aktivismus ist ein gefährliches Wort in diesen sehr polarisierten Zeiten. Wenn wir den Begriff unseres Podcasts verwenden, engagierte Wissenschaft. Du hast das jetzt gemacht und konntest da auch in einer enorm schwierigen Zeit, was denke ich sehr, sehr wichtig ist, beitragen. Gibt es denn eine Verpflichtung für WissenschaftlerInnen oder eine moralische Auflage zu sagen, wenn ich was beitragen kann, dann tue ich das auch? Oder andersrum, muss Wissenschaft denn eigentlich was beitragen für solche Diskurse? Ist ja auch ein Spannungsfeld. Da würde mich jetzt einfach dein Blick darauf interessieren tatsächlich.
Wissenschaft wird von der öffentlichen Hand, von der Bevölkerung finanziert, was total toll ist. Und ich denke, es gibt eine gewisse Verpflichtung, da was zurückzugeben, gerade in solchen Krisensituationen. Die Frage ist, ob jede Person das machen muss oder ob es reicht, wenn einige das machen. Die Belastung ist immens, die Exposition ist immens. Einer der Gründe, warum ich es sozusagen trotzdem gemacht habe, ist, dass man auf der einen Seite dann das Spielfeld nicht komplett und allein den Fernsehprofessoren und Professorinnen überlassen möchte, also denen, die dann immer dieselben Gesichter sind. Das war etwas, was wir auch unter Kolleginnen und Kollegen immer wieder besprochen haben, gesagt haben, okay, ich mach mal was, jetzt macht jemand anders was und dann zieht man sich auch wieder zurück und hat wieder ein bisschen Forschungsruhe. Das andere ist was, und das ist was ganz Tolles, man kriegt echt tolles Feedback auch von Menschen. Das positive Feedback ist ja im Mittel weniger, die Schwelle, um was Negatives zu sagen, die Motivation ist da etwas höher. Aber es gab wirklich viele tolle Rückmeldungen, die gesagt haben, dass es klar ist, dass es hilfreich ist, dass man vielleicht auch ein Rollenmodell für die nächste Generation ist. Und das sind Dinge, die mich wirklich sehr gefreut haben, diese positiven Zuschriften. Und dann kann man auch ein bisschen besser über die negativen Zuschriften hinwegsehen, die es natürlich auch gibt. Aber unterm Strich vielleicht, ich würde von niemandem erwarten, von keiner Person, dass sie es macht. Und wenn es mich gewünscht hätte ich mir eigentlich auch viel früher etwas wie einen Expertinnenrat, weil nämlich da nicht ein einzelnes Gesicht im Vordergrund steht, sondern der Diskurs, das ist wirklich, das funktioniert klasse, wir haben einen sehr offenen, sehr guten Diskurs im Expertinnenrat, der wird dann geführt, der wird interdisziplinär geführt und dann kommt man zu einem Konsens. Und das ist ja was Besonderes, wenn man über so viele Disziplinen hinweg dann diesen Konsens auch wirklich erarbeitet mit viel Zeit und mit viel Zuhören und mit viel, ja, auch sich hereinversetzen in die anderen Fachdisziplinen, die dort einen Beitrag machen.
Du hast jetzt schon öfter von Konsens auch gesprochen, Viola, und dass du das als sehr positiv auch erlebt hast und auch als sehr bestärkend für innerhalb so der wissenschaftlichen Community. Das möchte ich gern verbinden mit einer Frage danach, wie du zu dieser Forderung, die oft erhoben wird, Follow the Science stehst. Weil wie siehst du denn das Verhältnis von Wissenschaft und Politik in dieser Hinsicht? Auf der einen Seite vielleicht sogar ein wissenschaftlicher Konsens, den es in bestimmten Fragen gibt. Aber wie, was bedeutet es dann für das politische Umfeld oder politische Entscheidungsträgerinnen, die ja doch versuchen müssen, diese Forderung, es kann jetzt eine partikulare Forderung sein oder eine umfassendere, dann doch in so ein großes Ganzes für die Gesellschaft zu übersetzen? Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben oder wie siehst du das? Wenn du uns da ein paar Einblicke geben könntest, wäre das toll.
Ich finde den Begriff Follow the Science problematisch, denn er entwertet die Wissenschaft ganz arg. Follow the Science impliziert ja nach dem Motto, die Wissenschaft sagt was und dann müssen wir das einfach tun. Das impliziert das. Und das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Wie soll es funktionieren? Das haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Im Idealfall sagt die Wissenschaft, was ist, also was wir wissen und natürlich auch, was die Unsicherheiten sind. Sie gibt verschiedene Szenarien für und ganz klar der Diskurs und die Entscheidung und die Güterabwägung ist bei der Politik und Gesellschaft. Absolut klar. Und ich finde den Begriff Follow the Science deswegen sehr, sehr, sehr schwierig, weil er missbraucht wird, denke ich. Die nächste Frage, die sich dann da stellt, ist, woher kommt dieser Konsens oder kann man zu einem Konsens kommen? Und ja, das kann man in vielen Punkten, gerade was die wissenschaftliche Basis angeht. Wenn es um die Frage geht, wie gut hilft eine Impfung gegen die Übertragung des Virus, da gibt es eine wahre Zahl. Und die hat natürlich Unsicherheit und die hängt von vielen Parametern ab. Wie gesagt, Alter, wie lange ist es her, dass man geimpft wurde, Virusvariante. Aber es gibt eine wahre Zahl und das meine ich mit dem Konsens, dass man bei diesen quantitativen Aspekten einen Konsens erreichen kann über diese wahrscheinliche Einschätzung für die Zahl. Die Wahrheit weiß man da nie ganz genau, ohne die Unsicherheit. Und wenn man dann sagen kann, die Übertragung wird um Faktor 10 bis 20 reduziert, dann ist das schon eine relativ präzise Aussage. Und das ist nicht, sie wird reduziert oder sie wird nicht reduziert. Und das meine ich mit den quantitativen Basis, die wir brauchen. Und wenn die steht, dann, und das ist, finde ich, ganz wichtig, dann kann auch ein konstruktiver Diskurs geführt werden. Und das, was ich teilweise vermisst habe im öffentlichen Diskurs, ist, dass man sich erstmal wirklich mit der Faktenbasis beschäftigt und sie auch kennt. Häufig wurde argumentiert mit Argumenten, die entweder wirklich veraltetes Wissen darstellen oder, sag ich mal, sehr am Rande dessen, was man noch für realistisch hält, sind. Also nehmen wir die Sterblichkeit von SARS-CoV-2. Inzwischen wissen wir für die deutsche Bevölkerung, vor Impfung ist das etwa 1%. Wenn man dann sagt, wie die Grippe, dann ist das etwas außerhalb dessen, was wir als Konfidenzintervall bezeichnen würden. Es ist etwas außerhalb dessen, was realistische Werte sind. Und dann wird trotzdem darauf argumentiert, also sich die Arbeit zu machen, was ist, und das wirklich zu nehmen, das finde ich extrem wichtig. Und das Follow the Science wird dann teilweise missbräuchlich genutzt von Personen, die sich mit dieser Faktenlage gar nicht auseinandersetzen, weil sie vielleicht die Zeit nicht haben, weil es vielleicht auch anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen oder weil sie möglicherweise sogar eine Agenda haben. Und dann sagen die einfach, naja, gut, Wissenschaft, da gibt es eh viele verschiedene Meinungen. Dann kommt man ganz schnell Richtung False Balance und all diese Aspekte, die ja viel diskutiert wurden. Und insofern würde ich mir sehr wünschen, dass wir der Wissenschaft viel genauer zuhören und der Wissenschaft, von der würde ich mir wünschen, dass sie auch ganz klar formuliert, was wissen wir und wo sind die Unsicherheiten, damit wir unsere Entscheidungsfindung, sei es in Corona, sei es in Sachen Klimakrise, sei es für jede andere Krise, dass wir so gut wie möglich wissen, was da die Faktenlage ist.
Jetzt habe ich eine ganz andere Frage, weil du diese Unsicherheiten reinschmeißt als Modelliererin. Du brauchst ja auch experimentelle Daten. Jetzt mache ich einen Sprung zurück zur Wissenschaft. wie gut sind wir denn in der Wissenschaft aufgestellt, was das angeht? Also es ist schwer, einer Bevölkerung eine Unsicherheit in der Zahl zu vermitteln und das Denken in Graustufen. Aber wie gut gehen wir denn mit unseren eigenen Daten um? Wie gut sind die Daten, die du als Modelliererin kriegst? Sind Informationen zu Unsicherheiten vorhanden? Läuft es gut? Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten? Wie blickst du da drauf?
Zur Unsicherheit gibt es mehrere Aspekte. Das erste ist, wir hätten zum Beispiel für die Inzidenz total gern repräsentatives Panel in Deutschland gehabt, genauso wie in England. Das hat viel Unsicherheit reingebracht, dass die Teststrategien immer mal geändert wurden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir als Forscherinnen und Forscher Möglichkeiten, erstens diese Unsicherheit abzuschätzen und zum Beispiel die Dunkelziffer selber zu schätzen, damit auch die Daten zu korrigieren. Das ist nicht ganz trivial, das kann dann nicht jede Person machen, die sich die Inzidenz anschaut, aber wir hatten da einen relativ guten Überblick. Wir konnten das sicherlich auf 30% genau eingrenzen, was ziemlich gut ist. Das kann man zum Beispiel eingrenzen, indem man die Inzidenz und die Hospitalisierung und die Todesfälle ins Verhältnis setzt und davon ausgeht, dass natürlich die Todesfälle zwar mit Verzögerung, aber viel besser berichtet werden. Je nach Fragestellung spielt eine Unsicherheit, eine bestimmte Unsicherheit, wie die Dunkelziffer, eine Rolle oder sie spielt eine geringe Rolle. Bei der Fragestellung, wie hoch ist die Immunität in der Bevölkerung, ist natürlich die Dunkelziffer total wichtig. Bei der Frage, was ist der R-Wert, ist sie weniger wichtig. Insofern ist, glaube ich, in Händen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ganz sorgfältig mit diesen Unsicherheiten je nach Datensatz umzugehen. Ein anderes Thema, was in dem Kontext, glaube ich, wichtig ist, ist Digitalisierung und Bereitstellung der Daten. Wir hatten anfangs wirklich, sag ich mal, Probleme, maschinenlesbar in einheitlichem Format die Daten zur Verfügung zu bekommen. Wir haben selber auch auf europäischer Ebene uns Daten angeschaut und jedes Land macht es dann auf eine andere Art und Weise. Und wenn dann jedes Land alle paar Wochen auch noch das Datenformat ändert, dann bricht einem der Code, der automatisch, den man hat, jeden Tag etwa zusammen. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Ich finde es total schade, dass wir zwar inzwischen in Deutschland über Vereinheitlichung der Daten sprechen und es auch ein bisschen gelungen ist, aber das auf europäischer Ebene nicht richtig integriert wird. Datenschutz ist da total wichtig, aber da gibt es gar keine Widersprüche in dem Level, über das wir sprechen. Die Inzidenzen pro Landkreis ist nichts, wo wir große Datenschutzprobleme haben. Und das einheitlich für ganz Europa nach einheitlichen Kriterien mit einheitlichen Altersspannen zu berichten, das wäre extrem hilfreich gewesen. Und zwar nicht nur Inzidenz, im Idealfall noch Immunitätsstatus. Und natürlich die anderen Inzidenzen der Hospitalisierung und möglichen Todesfälle. Das hätte uns total geholfen, also eine einheitliche Bereitstellung der Daten. Das hat uns viel Arbeit gekostet, das immer wieder zu flicken.
Ja, danke für diese Ausführungen. Ich möchte gerne nochmal auf was eingehen, was du vorher schon gesagt hast, und zwar ein bisschen die persönlichen Kosten sozusagen des Engagements. Du hast schon gesagt, dass du im Mai 2020 schon mal eine Phase hattest, wo du das Gefühl hattest, du musst dich einfach da ein bisschen zurückziehen aus der Öffentlichkeit, weil es dich überrollt und weil diese permanenten Nachfragen einfach nicht mehr als Einzelperson zu bewältigen sind. Du hast dann auch ausgeführt, dass sich viele Dinge verbessert haben, auch mit dem Expertinnenrat, weil man dann plötzlich auf mehreren Schultern das auch alles verteilen kann. Aber wir möchten gerne mit dir nochmal eingehen auf einen Vorfall, der sehr einschneidend war. Die Bildschlagzeile vom 4. Dezember 2021. Daran wurdest du zusammen mit Dirk Brockmann von der HU und Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung als Lockdown-Macherin bezeichnet. Den Leserinnen wurde also auf diese Weise suggeriert, dass ihr als Wissenschaftlerinnen verantwortlich seid für die Entscheidungen der Politik eigentlich. Und da warst du ja doch wieder ganz als Einzelperson stark einem Angriff, einer Unterstellung ausgesetzt. Und hat diese Bildschlagzeile dich generell ins Nachdenken gebracht über dein Engagement? Oder inwieweit würdest du sagen, war das eine Zäsur für dich?
Ja, interessanterweise war speziell die Bildschlagzeile für mich, hat mich eher sehr stark verwundert, als dass es eine große Zäsur war. Ich glaube, das erste Mal mit Foto in der Bildzeitung zu sein bei so einem Thema, das hat mich viel mehr umgetrieben. Das war in Folge der ersten Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ich auch eingeladen war. Da sind die ganzen Informationen durchgestochen worden. Das habe ich damals völlig unterschätzt, dass das sozusagen schon während der Ministerpräsidentenkonferenz direkt an die Presse weitergegeben wird, und zwar an bestimmte Presse. Und das ist auch, finde ich, total schade, denn erstens sind diese Inhalte erst überhaupt nicht geheim. Und zweitens geht das immer an ein bestimmtes Blatt und nicht an andere Blätter, was auch unfair ist, denke ich. Und dann ist auch die Frage, was ist Vertraulichkeit, wenn das so überhaupt gar nicht in diesen Gremien oder in diesen Runden funktioniert. Also entweder Vertraulichkeit oder wirklich dann Offenheit für alle. Also die Zäsur war wirklich da im Januar 2021 und weniger dann im Dezember. Einfach weil man das dann schon fast kennt. Und ich muss sagen, damals fand ich es extrem gut, dass endlich mal was dagegen gesagt wurde, dass übertrieben wird. Im Endeffekt hat das dann nicht zu einer Rüge geführt, was mich persönlich überrascht hat. Eine der Argumente war, dass wir das ja freiwillig machen, in die Öffentlichkeit zu gehen und deswegen solche Zuspitzungen im Rahmen sind und wir das eben akzeptieren müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Was mir dabei extrem Gedanken und Sorgen macht, ist, dass dann bevorzugt diese Personen in die Öffentlichkeit gehen, denen das nicht ausmacht. Und das ist ein kleiner Teil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir verlieren ganz viele wirklich tolle, sehr clevere, sehr dezidierte Meinungen und Einschätzungen, also wirklich wissenschaftliche Einschätzungen, wenn wir die Personen da raustreiben aus der Öffentlichkeit, weil sie sich das aus gutem Grund nicht antun wollen. Und da sollten wir uns Gedanken machen. Und wir sollten uns da vielleicht nicht nur Gedanken machen im Kontext der Pandemien, der Wissenschaftsberatung oder der Wissenschaftsberatung allgemein, sondern auch im Kontext der Politik. Ich meine, wer geht in die Politik? Wer tut sich das in Anführungsstrichen an? Und das ist eine Vorselektion an Personen. Das halte ich für schade, dass wir da nicht einfach breiter rekrutieren können und einen respektvolleren Umgang miteinander haben. Ich habe nichts gegen eine sachliche Kritik. Ich kenne das und wir kennen das alle aus unserem Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft. Wir kennen das aus all den Diskussionen, die wir haben. Es ist absolut konstruktiv und toll und beeindruckend und manchmal natürlich auch hart, Kommentare, Fragen und auch Kritik von Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Aber das ist sachlich begründet. Und das ist auch so, dass man das Gefühl hat, die Personen haben sich da wirklich Gedanken zugemacht. Das, was man in der Öffentlichkeit bekommt, ist teilweise politisch oder durch Tendenzen motiviert und überhaupt nicht durchdacht. Und das ist eben nicht mehr sachlich. Das finde ich sehr schwierig.
Ja, Dankeschön, Viola. Dann machen wir jetzt einen kleinen Perspektivwechsel zu Viola oder dir als Wissenschaftlerin. Wie wirkt sich denn die inhaltliche Arbeit zu Covid auf deine Wissenschaft aus? Also kannst du schon sagen, dass es Aspekte jetzt gibt aus der Covid-Ära oder dieser Covid-Erfahrung, die bleiben werden und die dich und deine Wissenschaft auch in 20 Jahren noch prägen werden oder die jetzt so einen Move auch mitgeben in eine Richtung, die du vor 5 Jahren vielleicht auch gar nicht am Horizont gesehen hast?
Ja, ganz klar. Ich meine, ich glaube, der Titel meiner Arbeitsgruppe sagt das schon. Meine Gruppe heißt Theorie neuronaler Systeme. Ich denke gerade über einen neuen Namen nach, weil ich das gerne weiterfassen möchte. Ich habe den perfekten Namen noch nicht gefunden. Vielleicht Theorie sozialer und neuronaler Systeme. Das Thema, was ich mitgenommen habe aus der Pandemie, ist das, wie sich die Ausbreitung von Informationen und die Ausbreitung des Virus generell beeinflussen. Also wie auch das menschliche Verhalten in diesen sozialen Netzwerken sich beeinflusst und ob wir das messen können über zum Beispiel die Covid-Pandemie. Um da präziser zu sein, wir haben eine Virusausbreitung. Diese Virusausbreitung führt zu Informationen. Die Personen nehmen das wahr über ihr eigenes Umfeld, über die sozialen Medien, über die klassischen Medien. Das prägt also deren Meinung. Die Meinung prägt deren Verhalten, bei jedem etwas anders. Und das Verhalten beeinflusst natürlich wieder die Virusausbreitung. Wir haben also rein wissenschaftlich gesehen ein ganz spannendes, komplexes System mit diesem Feedback-Loop. Ich habe mich also zusammengeschlossen mit einem Soziologen, Michael Maas oder Maas vom KIT, und mit André Calero-Valdés, der gerade Professor in Lübeck geworden ist für Kommunikationswissenschaften und Informatik. Mit denen habe ich mich zusammengeschlossen, um zu erforschen, was dieser Feedback-Loop zwischen Information, Meinung und Verhalten ist. Und da ist für uns die Covid-19-Pandemie ein ganz tolles, ich sag mal, Experiment in Anführungsstrichen. Es sind sehr gute Daten, die wir zur Ausbreitung haben. Wir haben auf Twitter die Daten, wir haben von den klassischen Medien die Daten. Es gibt Umfragen zu dem, wie Menschen sich verhalten haben mit Kai Nagel, der auch in dem Konsortium ist. Schauen wir uns auch die Mobilität an. Und das alles ist, glaube ich, ganz spannend, um dieses viel und wirklich wichtige Problem der Informationsausbreitung, News-Ausbreitung und auch Fake-News-Ausbreitung zu verstehen. Insofern ist das ein neues Forschungsthema, was interessanterweise von den Methoden sehr ähnlich zu dem ist, was wir auch in den neuronalen Netzen machen. In beiden haben wir Netzwerke, ein soziales Netzwerk, ein neuronales Netz. Und die sind total spannend, weil sich die Verbindungsstärken zwischen den Neuronen oder zwischen den Menschen total ändert mit der Zeit. Im neuronalen Netzwerk haben wir eine klare Zielfunktion. Dieses neuronale Netz soll bitte effizient Informationen verarbeiten. Das heißt, wir können von der Zielfunktion ableiten, wie sich dann die einzelnen Verbindungen anpassen sollen. Und das ist ganz toll. Das sind so emergente Phänomene. Wir versuchen also herzuleiten, wie die Einzelverbindungen sich anpassen, damit dann die Informationsverarbeitung im großen kollektiven Netzwerk gut funktioniert. In den sozialen Netzwerken ist die Frage etwas schwieriger, weil da ja natürlich nicht ein globales Ziel ist, von wegen besonders effizient funktionieren oder besonders gut zu sein für alle Menschen im Einzelnen, sondern wir müssen irgendwie rausfinden, was sind die einzelnen Motivationen, was sind die Interaktionen in diesem sozialen Netzwerk, die relevant sind und was ist dann bottom-up, die emergente Dynamik, welche Muster bilden sich da aus, kommt es zu Clusterbildung, zu Bubbles oder kommt es eher nicht zu Bubbles, woher kommt es, dass zum Glück zwar Polarisierung da ist, aber trotzdem auch noch eine starke Mitte da ist, was hält diese starke Mitte und stabilisiert die? Das sind Fragen, die kennen wir in neuronalen Netzen ganz gut, was macht neuronale Netze robust, was macht sie effizient und soziale Netzwerke haben dann natürlich ganz andere Regeln und der Vergleich kann uns sicherlich einiges Spannendes erzählen.
Ja, spannend. Vielleicht nochmal zu den Netzwerken. Du hast ja auch Netzwerke, du hast ein Team. Also du hast auch sehr oft betont, dass deine Arbeit zu Covid, dass das nicht du allein bist, sondern dass es natürlich deine Arbeitsgruppe war, dein Team, das hinter dir steht oder mit dir steht. Was hat das Engagement oder diese Öffentlichkeit, diese Art der Wissenschaft und des Transfers, den du sicherlich am meisten gepusht hast, wie hat sich das im Wechselspiel mit dem Team ausgewirkt? Hat das für deine Mitarbeitenden auch bedeutet?
Erstmal habe ich von denen wirklich gutes Feedback immer bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Und sie haben mir auch viel Input geliefert in Sachen Abbildung, die Paper, dann auch natürlich Recherche. Die Öffentlichkeitsarbeit braucht ja viel. Es braucht nicht nur das Fachwissen. Man muss die ganze Zeit gleichzeitig dem politischen Diskurs folgen, damit man weiß, was die aktuellen Fragen sind und auch die Fragen, die in einem Monat oder in einem halben Jahr relevant sein werden. Was das für das Team bedeutet hat, ist aber auch, dass ich viel weniger Zeit hatte, als ich gerne gehabt hätte. Das heißt, die mussten ein Stück weit unabhängiger werden. Das hat sein Gutes und sein Schlechtes. Es ist den meisten sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Aber die Zeit, die da reingegangen ist, ist immens. Das ist auch einer der Gründe, warum ich immer wieder auch genau für mein Team diese Öffentlichkeitsarbeitspausen gemacht habe, diese Medienpausen. Und ich habe auch viel Unterstützung gekriegt. Ich habe immer mal wieder, wenn ich dann das Gefühl hatte, das ist jetzt alles zu viel, von denen die Rückendeckung gehabt. Das ist sehr hilfreich. Also zu wissen, dass man auch nicht Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Ich muss nicht berühmt sein, absolut nicht. Ich kann wunderbar einfach Forscherin sein. Das ist immer gut zu wissen, dass man davon nicht abhängig bin. Also ich bin eigentlich heilfroh, nicht in der Politik selber zu sein, wo man ja aus dieser Öffentlichkeit nicht einfach rausgehen kann wieder.
Ja, es ist sehr schön, dass du nochmal auch diesen Teamaspekt oder dieses Miteinander in der Wissenschaft hier auch nochmal stark gemacht hast und wie du das erlebst und wie sehr das auch eine Quelle der, ja, auch von Kraft und von der Motivation auch ist, weiterzumachen ist. Das ist wirklich auch was, worüber wir nicht so oft reden, weil es ja immer um uns auch als Einzelkämpferinnen in so in gewisser Weise geht. Aber vielleicht auch verbunden damit möchte ich gerne noch von dir wissen, wie sich dein Engagement ausgewirkt hat auf die Wahrnehmung von dir innerhalb der wissenschaftlichen Community. Was hast du da für einen Eindruck? Du hast uns ja schon ein bisschen Einblicke gegeben, dass sich jetzt ganz neue Kooperationsmöglichkeiten für dich auch ergeben, aber auch darüber hinaus, wie empfindest du das, was diese spezielle Periode mit dir und deiner Wahrnehmung gemacht hat?
Ja, den ersten Punkt, den du erwähnst, der ist wirklich stark. Also dieses Privileg, das wir haben in der Wissenschaft, dass wir mit so tollen jungen Menschen und so viel tollen, intelligenten Menschen zusammenarbeiten können, das ist toll. Was macht die Öffentlichkeitsarbeit? Insgesamt wird es sehr, sehr positiv gesehen. Ich habe tolles Feedback bekommen, auch gerade dann in so Events wie zum Beispiel dieser Bild-Zeitungsgeschichte, die absolut nicht in Ordnung war. Dort dann das positive Feedback der Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, die sagen, das ist klasse, vielen Dank, dass du dir die Zeit reinsteckst für alle und die das auch wissenschaftlich schätzen. Das ist ja immer eine Sorge, die man hat. Man geht an die Öffentlichkeit, man muss vereinfachen, aber es darf nicht falsch werden. Also diese Brücke zu schlagen zwischen Vereinfachung, aber nicht irgendwelchen Sachen, die falsch sind, das ist nicht einfach. Das heißt, dann den Respekt von den Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, ist sehr wichtig. Es gibt einen kleinen Teil, die vielleicht entweder neidisch sind. Ich habe schon auch Sprüche gehört von wegen, naja, wir haben das ja auch modelliert da mit dem exponentiellen Wachstum und da schwingt dann manchmal mit, und warum sind wir nicht so berühmt in Anführungsstrichen geworden? Ich denke, die Chance hätte jeder gehabt, weil die Anfragen waren immens. Das sind natürlich manchmal Zufälle, wer da was macht. Wir haben aber gleichzeitig auch, das würde ich gern betonen, extrem hochkarätig publiziert in der ganzen Zeit. Und zwar nicht nur ein Paper am Anfang, sondern danach auch in Nature Communication Science Advances etc. Also vom Fachpublikum begutachtete, anerkannte Papiere. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt, der uns auch geholfen hat, da die wissenschaftliche Grundlage aufrechtzuerhalten. Das ist nicht einfach, beides zu machen.
Ja, ich finde es unglaublich beeindruckend, was du da geleistet hast in den Jahren. Also wie du sagst, du hast hochrangig publiziert, parallel der öffentliche Druck, Presseanfragen, dein Team, was Zeit kostet. Wie organisierst du dich? Wie sieht dein Zeitmanagement aus?
Ich glaube, der eine Kern ist wirklich Medienarbeit und Forschungsarbeit mit ganz klaren Phasen zu trennen, einfach weil der Zeitaufwand, die Zeitung überhaupt zu lesen, den öffentlichen Diskurs zu folgen, ist auch so ein großer Brocken. Der Aufwand für jedes einzelne Interview, das Vorbereiten, sich zu überlegen, was kann ich überhaupt Solides sagen, mir ist immer sehr, sehr wichtig gewesen, dass das, was ich sage, gut recherchiert ist. Das ist immens. Und dann ist, glaube ich, der erste Teil des Zeitmanagements zu sagen, okay, nach den 3-4 Wochen Medienarbeit, jetzt ist wieder 2-3 Monate Forschungsarbeit angesagt. Der zweite Teil des Zeitmanagements ist, dass es mir gelingt, das ist vielleicht auch nicht allen gegeben, dass ich über die ersten Monate original von 6 Uhr morgens bis 11 oder 12 Uhr abends durcharbeiten konnte. Minus, klar, Familienzeit. Kitas waren ja auch noch geschlossen. Das hat einfach bedeutet, dass wir 1 bis 2 Tage die Woche, hatte ich klar Kinderbetreuung, und das ist auch ganz gut gewesen, da rauszukommen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Wahnsinnsarbeitspensum, was ich damals runtergezogen habe und jetzt phasenweise immer noch runterziehe. Das ist nicht allen Menschen gegeben. Und da muss man auch sehr mit dem eigenen Team aufpassen, dass man mit diesem Vorleben von diesen extremen Arbeitszeiten, die, denke ich, für eine Krise angemessen sind, aber sicherlich nicht für das normale Leben, dass man da nicht die Personen ausbrennt. Ich habe Gruppenmitglieder, die noch besser sind als ich, was das angeht. Das ist total beeindruckend. Ich habe aber auch an manchen Stellen dann geschaut, dass wenn ein Paper dann draußen war, wir diesen Großdruck hatten, das fertig zu machen, dass dann auch wieder eine Pause ist, damit sich jeder nach seiner Fasson auch wieder erholen kann. Der Drive, den die Gruppe hatte, da eben ähnlich mitzuziehen und auch die Möglichkeit, das zu haben, das war immens. Ich meine, gerade im April, März, April, Mai 2020, am Anfang der Pandemie, waren natürlich die Personen auch zu Hause eingesperrt sozusagen. Wir hatten Zoom, es war eine Krise, und wir hatten aber auch natürlich das Gefühl, wir können was machen. Also was man dort auch über sich vielleicht hinauswächst, was man sonst so nicht sich zugetraut hätte, das muss ich sagen, Hut ab vor diesem ganzen Team. Das haben die beeindruckend gut gemacht.
Ja, du hast jetzt ja nochmal deine eigene Fürsorgepflicht auch für dein Team stark gemacht, was ich sehr schön fand. Hast du denn auch noch einen Rat für Kolleginnen, denen vielleicht auch ganz unerwartet Aufmerksamkeit zuteil wird? Manchmal weiß man das ja wirklich nicht. Man arbeitet zu einem Feld, wo man sich gar nicht denkt, dass man so ins Rampenlicht katapultiert wird, und dann passiert es plötzlich. Ich glaube, vielen Kolleginnen in der Slawistik geht es gerade im Moment sehr stark so. Hast du da einen Rat, wie man damit umgeht, wenn plötzlich dieses Rampenlicht auf einen so stark gerichtet ist?
Ich glaube, das Erste, was man tun sollte, ist, sich genau zu überlegen, ob man das möchte. Aber man kann es ja auch mal versuchen. Niemand zwingt einen, das ja weiterzumachen. Das Zweite ist, ganz genau vorher zu formulieren, was man sagen möchte. Im Zweifel sogar vorzuformulieren. Ich habe ja eigentlich immer auf Englisch gearbeitet. Mein Deutsch war komplett eingerostet. Ich habe mir das, was ich in den Talkshows sagen wollte, vorgeschrieben. Nicht, dass ich das dann wortwörtlich so gesagt hätte, aber einfach, dass ich die Redewendungen habe und parat habe. Das nächste, gerade für eine Talkshow, die ja live ist, das ist ja nochmal ein Extrem-Event, muss man sagen. Da hat man nicht viel Zeit. Das sind 60 Minuten, die teilen sich dann auf etwa 6 Leute. Also im Maximalfall kriegt man 10 Minuten Redezeit. Das sind 3 oder 4 inhaltliche Punkte. Wenn man zu einer Talkshow käme, bekommt man vorher grob die Themen gesagt, die genannt werden. Das heißt, man kann sich auf die entsprechenden Themen vorbereiten. Und dann muss man sich einfach ganz genau überlegen, wofür möchte ich meine Sprechzeit nutzen. Das Zweite ist in Interviews, ich würde sagen, ganz klar Nein sagen. Das heißt, ganz genau wissen, was kann ich sagen, zu welchen Themen kann ich was sagen und sich nicht hinreißen zu lassen, zu Dingen was zu sagen, die nicht innerhalb der eigenen Expertise sind. Man macht ganz leicht Fehler, die man dann später bereut, wenn man nicht im eigenen Fachbereich bleibt. Und das ist auch total unangenehm für die Kolleginnen oder Kollegen. Das ist ja nicht mal bös gemeint, da kann man sich mehr geirrt haben. Aber es ist dann in der Welt draußen und die Kolleginnen oder Kollegen, die dann in dem anderen Bereich spezialisiert sind, müssen dann damit umgehen. Wir haben das natürlich in der Modellierung auch von der Seite erlebt, dass plötzlich Personen dazu was sagen, es gibt eine Winterwelle, es gibt keine Winterwelle, die vielleicht den mathematischen Hintergrund nicht gehabt haben. Und da arbeitet man sich ganz schön gegen ab. Also wirklich bei der eigenen Fachexpertise bleiben und sich nicht von den JournalistInnen treiben lassen, sich da aus dem Fenster zu lehnen. Und das Dritte, das finde ich sehr schön in Deutschland, es ist hier in Deutschland üblich, dass wörtliche Zitate, wenn man sie macht, und auch Wortlautinterviews einem zur Autorisierung vorgelegt werden. Das ist an sich üblich, man sollte trotzdem jedes Mal vorher nachfragen, wenn man jetzt gerade in die Öffentlichkeit kommt und darum bitten, dass sie vorgelegt werden. Und wenn man die Zitate sieht und das Gefühl hat, das ist nicht korrekt wiedergegeben, auch darauf bestehen, dass das und sich nicht sich wirklich trauen, das auch zu ändern, sodass es dem entspricht, was man wirklich sagen möchte, damit man nicht eine Woche später oder einen Monat später sagt, um Gottes Willen, das wollte ich doch gar nicht gesagt haben. Ich glaube, das sind so die drei Kernaspekte. Also ganz genau planen, was man sagen möchte und auch, was man nicht sagen möchte. Nein sagen, sich nicht in die Extremaussagen treiben zu lassen, Zitate autorisieren. Und unterm Strich, es gibt in Deutschland natürlich Politikjournalismus, Feuilleton etc. und es gibt den Wissenschaftsjournalismus. Mit Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten kann ich eigentlich durch die Bank weg empfehlen zu sprechen, egal von welcher Zeitung die sind oder egal von welchem Medium die sind. Im Wissenschaftsjournalismus hat man typischerweise Personen, die wirklich an der Sache, absolut an der Sache interessiert sind. Und das ist ein sehr guter Einstieg für die Medienarbeit.
Ja, danke schön. Ich glaube, wir könnten noch ewig so weitermachen, sollten jetzt trotzdem langsam zum Ende kommen. Eine letzte Frage, die uns natürlich umtreibt, auch wenn es so zu erwarten ist. Was ist denn deine Einschätzung mit Blick auf den Herbst, Winter? Kannst du schon was sagen? Gibt es die Datenlage her?
Wir haben im Februar schon gesagt, dass wir wahrscheinlich nicht unbedingt erst im Herbst, Winter, sondern schon im Sommer eine Welle bekommen. Woran liegt das? Die Immunität gegen Covid hält typischerweise 3 bis 5 Monate. Wir sehen das zum Beispiel in Israel, wir sehen es auch in anderen Ländern. Wir kennen es auch aus Deutschland, dass wir eigentlich immer eine Winter- und auch eine Sommerwelle hatten. Wir haben damals gesagt, es ist extrem schwer vorherzusagen, ob die Sommerwelle nun im Mai, Juni, Juli oder vielleicht August anfängt. Das hängt vom Verhalten, von der genauen Immunität, von den Virusvarianten ab. Und jetzt hat man den Eindruck, da könnte was kommen. Wie groß die wird, hängt sehr davon ab, wie sehr man sich draußen oder drinnen trifft oder wie vorsichtig oder unvorsichtig die Bevölkerung an sich ist. Das kann, und das ist jetzt wie das Extremszenario negativ, um das zu unterschreiben, es kann durchaus zu einer Belastung der Krankenhäuser führen, wenn das zu viele Menschen auf einmal sind. Und klar, zum Winter hin wird es natürlich wieder schwieriger, weil man sich drinnen trifft. Ich glaube, das kennen wir alle. Ein Wort vielleicht zu dem sogenannten endemischen Zustand. Wir alle freuen uns da drauf und da denken, das ist irgendwie besser. Ich würde dazu ganz gerne die Perspektive der quantitativen Seite, also der Modellierung vielleicht beisteuern. Da bin ich wieder ein bisschen Überbringerin der schlechten Nachrichten. Ich bitte das auf die Fakten zu schieben und nicht auf mich. Endemisch heißt, dass jede Person sich im Zweifel 1-2 Mal im Jahr ansteckt, je nachdem, wie lange die Immunität hält. Bei 3 bis 5 Monaten Immunität kann sich das jeder selber ausrechnen. Sich einmal im Jahr anzustecken, hieße eine Inzidenz von 2000. Das muss man sich nur so klar machen für die Größenordnung der echten Inzidenz. Wie häufig man sich wirklich ansteckt, das ist erstmal ein stochastischer Prozess in erster Ordnung. Man weiß nicht genau, wann und wie häufig das passiert. Aber es hängt natürlich davon ab, wie groß die Inzidenz in der Bevölkerung ist. Das ist proportional dazu. Und es hängt davon ab, wie sehr man sich selber schützen möchte und wie sehr sich der eigene Kontakt- und Freundeskreis schützen möchte. Das heißt, es ist nicht, dass wir dem total ausgeliefert sind. Das hängt wirklich von jeder Person einzeln ab. Macht man noch Vorsichtsmaßnahmen oder sagt man, okay. Der Übergang, wie der sich genau gestaltet für die Gesundheit der Bevölkerung, ist nicht ganz einfach abzuschätzen. Wir wissen nicht, ob die zweite, dritte, vierte oder fünfte Exposition, ob die dann jeweils milder wird. Das wäre natürlich sehr zu hoffen. Aber das ist etwas, das aus meiner Sicht und nach meinem Wissensstand nicht bekannt ist, wie sich die fünfte, sechste und siebte Infektion dann auswirkt. Hoffentlich, kann ich nur sagen, wird es immer milder. Aber dafür bin ich nicht die Immunologin, um das vorherzusagen.
Vielen Dank, Viola. Ich glaube, jetzt hast du uns gerade noch ein gutes Beispiel davon geliefert, zu was du gerne etwas sagen möchtest und wo du sagst, das ist außerhalb deiner Expertise. Aber wir freuen uns, dass du uns auch in diese dunkle Winterwelle weiterhin begleitest als Öffentlichkeit und auch als Mitglieder der Jungen Akademie. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du mit uns gesprochen hast.
Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Danke dir.